Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Dorothee Holz. Herzlich willkommen. Gut 2,5 Wochen noch bis zu den Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen. Die Wahlplakate hängen schon und heute sind in Thüringen weitere dazugekommen. Darauf ist zum Beispiel zu lesen, gemeinsam anpacken statt ausgrenzen. Die Urheber, Thüringer Wirtschaftsverbände, die IHK Erfurt und auch Unternehmen. Sie fürchten, dass Investoren, Start-ups, vor allem ausländische Fachkräfte abgeschreckt werden durch rechtsextreme Kräfte. Was bringt eine solche Aktion? Dazu gleich ein Gespräch. Und wir wollen wissen, wie es um die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung steht. Wasserstoff, der Champagner der Energiewende, leider noch zu teuer. Zunächst schauen wir auf einen gefallenen Börsenstar, auf den Kochbox-Versender HelloFresh Ende 2021, also mitten in der Corona-Zeit, als man sich das fertige Essen lieber nach Hause schicken ließ. Da kostete die Aktie gut 95 Euro, heute sind es noch 6 Euro. Ein dramatischer Niedergang. HelloFresh versucht es jetzt mit Fertiggerichten und Log-Angeboten. Wie steht es um das Unternehmen? Mischa Erhardt.
Ein kleines Unternehmen mit großen Ambitionen. So ist HelloFresh 2017 an die Börse gegangen. Die Idee? Boxen mit allen nötigen Zutaten und Lebensmitteln über eine App bestellbar machen, auf das die Kunden sie sich nach Hause liefern lassen und drauf loskochen können. Mittlerweile aber sind einige Zweifel aufgekommen, ob HelloFresh mit diesem Konzept auf Dauer Gewinne schreiben kann.
Wenn man es mit den Zahlen vom letzten Jahr vergleicht, dann sieht es jetzt wieder so aus, als ob HelloFresh wirklich auch ein bisschen Geld verdienen kann,
sagt Johannes Hesche vom Vermögensverwalter Akatis.
Wenn man sich im längerfristigen Trend sich ansieht, dann ist das doch erstmal nur ein ganz, ganz kleines Durchatmen und wir sind noch weit davon entfernt, wo die Firma früher schon mal war.
Früher, das war während der Hochzeit aller Arten von Online-Bestellungen während der Corona-Pandemie. Und ein Stück zehrt der Kochboxenlieferant von dieser Geschichte offenbar bis heute.
With Meal Kits, we've arguably established the biggest innovation to home cooking during that period.
Mit den Kochboxen habe HelloFresh eine der größten Innovationen für das Kochen zu Hause gebracht und im Ergebnis Millionen zufriedener Kunden, die hunderte Millionen Mahlzeiten bestellt hätten, so Unternehmenschef Dominik Richter zu den Quartalszahlen seines Unternehmens. Allerdings hat der einstige Hype deutlich nachgelassen. Die Nachfrage nach den Boxen mit Gemüse, Fleisch und den passenden Gewürzen sinkt. Deswegen versucht HelloFresh, sich nun zum Teil neu zu erfinden und Terrain auf dem Feld von Fertigmahlzeiten zu gewinnen. Johannes Hesche.
Ich sag mal so, noch nicht mal der einfachere Geschäftsbereich, unter Anführungsstrichen mit nur den Kochboxen, war richtig profitabel. Ich bin jetzt gespannt, ob sie es beim anderen dann wirklich auf Dauer profitabel hinbekommen. Könnte schon sein, dass man das mit gutem Marketing und mit einem Fokus auf Fitness und ernährungsbewusste Personen ein bisschen besser hinbekommen könnte, als das bei den Meal Kits, also bei diesen Kochboxen, vorher der Fall war.
Doch ob diese Wende gelingt, wird man erst in Zukunft sehen. Immerhin erfordert die Umstellung Investitionen und wird auch in Zukunft mögliche Gewinne schmälern. Dafür verspricht HelloFresh, dass der neue Bereich der Fertiggerichte höhere Gewinnmargen berge als das herkömmliche Geschäft mit den Kochboxen. Diese Boxen bewirbt HelloFresh auf seiner Webseite nach wie vor und lockt mit Versprechen wie einem 120-Euro-Rabatt für Neukunden. Allerdings warnen Verbraucherschützer, dass dies nicht in allen Fällen gelte, sondern nur bei bestimmten Abonnements für Kochboxen. Man solle daher bei HelloFresh genau auf Details und die Geschäftsbedingungen achten.
Man setzt ja gern den Haken, was meistens verlangt ist, wenn ich die Bestellung tätige, aber man liest sie ja meistens nicht konkret durch. Das würden wir bei HelloFresh definitiv empfehlen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen haben sie auch schon nachgebessert. Da stehen mittlerweile konkret Sachen drinne. Zum Beispiel auch, dass es sich ja auch manchmal um leicht verderbliche Ware handelt oder sehr oft bei Lebensmitteln. Und die kann ich eigentlich auch gar nicht mehr zurückgeben. Also auch der Widerruf ist bei bestimmten Waren ausgeschlossen. Das erfahre ich aber auch erst, wenn ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen lese.
Sagt Heike Silber von der Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg. Die Verbraucherschützer sind gegen HelloFresh bereits vor Gericht gezogen. Allerdings ist das Unternehmen in Berufung gegangen und der Beginn des Berufungsverfahrens, der steht noch aus.
Mischa Erhardt berichtete und wir schauen auf den aktuellen Börsenkurs, den kennt Claudia Wehrle. Zu Glanzzeiten war HelloFresh im DAX, jetzt im Index der mittelgroßen Unternehmen. Wie blicken denn die Anteilseigner auf die Geschäftszahlen?
Ja, die sind ganz zufrieden. Die neue Strategie zahlt sich aus, heißt das. Die Aktien von HelloFresh heute 10,6% im Plus und das Plus war zeitweise sogar noch deutlich höher.
Zumindest können sich die Menschen aktuell wieder etwas mehr leisten, weil die Reallöhne gestiegen sind. Die Tarifabschlüsse liegen deutlich über der Inflation. Aber Börsenprofis, die bewerten die Wirtschaftslage deutlich schlechter. Der ZEW-Index ist so stark gefallen wie seit 2 Jahren nicht mehr. Wie kommt es dazu? Was sind die Gründe, Frau Werle?
Ja, und diese schlechtere Bewertung, die betrifft sowohl die aktuelle Lage als auch den Blick in die Zukunft. Felix Hüfner sitzt neben mir von der UBS. Er ist Chefvolkswirt, Europaökonom. Herr Hüfner, warum denn jetzt dieser starke Einbruch?
Ich würde das nicht überbewerten. Wenn man sich den Einbruch anschaut, ist der stärkste seit 2 Jahren. Aber vom Niveau her liegt der Index immer noch auf dem Level von ungefähr Februar diesen Jahres. Zudem ist es so, dass im ZDW die Börsenprofis, die Finanzanalysten befragt werden. Und die schauen sehr stark auf die Aktienkurse. Und die waren natürlich unglaublich volatil in den letzten 2 Wochen. Aber es ist auch so, dass andere Indikatoren, die Unternehmen befragen, der IFO-Index, der Einkaufsmanager-Index, auch skeptischer geworden sind. Die sind nicht eingebrochen, aber sie sind etwas schlechter geworden. Von daher kann man schon sagen, dass sich die Stimmung moderat verschlechtert.
Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Ist das jetzt die politische Großwetterlage? Sind das die Konjunkturdaten?
Also beim ZDW spielen diese Finanzmarktindikatoren eine große Rolle. Die haben häufig einen Vorlauf vor der Konjunktur. Beim IFO-Index, Einkaufsmanager-Index, die befragen Unternehmen und die berichten, dass die Orderlage sich verschlechtert, dass die Nachfrage aus dem Ausland nachlässt. Also es sind die Sorgen über die globale Konjunktur und dann kommen natürlich geopolitische Risiken dazu.
Sie gehören zu denen, die den ZEW-Index einst mitentwickelt haben. Worauf schaut man denn, wenn es um so eine Einschätzung der Lage geht? Spielen da Daten, Fakten eine Rolle oder die Psychologie?
Ja, bei den Finanzanalysten, die vom ZDW befragt werden, da spielen eben die ganzen Finanzkennzahlen eine Rolle. Das sind die Zinsen, das ist der Ölpreis, das sind die Aktienkurse. Und häufig haben die eben einen Vorlauf vor der Konjunktur. Das heißt, bevor die Unternehmen sehen, dass ihre Aufträge zurückgehen, merkt man schon bei den Finanzkennzahlen, dass sich das abzeichnet. Das ist nicht immer so, aber es ist häufig so. Deswegen ist der ZDW-Index einfach viel volatiler als diese anderen Indikatoren. Und das ist ein Grund, ihn nicht überzubewerten, aber man muss es schon ernst nehmen.
Es ist eben kurz angesprochen worden, die Tariflöhne haben zuletzt deutlich zugelegt. Sprich, Beschäftigte haben mehr Geld in der Tasche, das sie auch zum Konsumieren ausgeben können. Tun sie das nicht?
Bisher noch nicht. Wir sehen, dass die Konsumenten sehr viel von den Lohnerhöhungen sparen, statt es auszugeben. Und es ist ein bisschen die Frage, woran das liegt. Man hat, glaube ich, keine sehr gute Antwort. Psychologie spielt möglicherweise eine Rolle. Die Angst, dass der Arbeitsmarkt sich verschlechtert. Und dann spielt eine Rolle, dass beim Konsum nicht alles schlecht läuft. Die Dienstleistungskonjunktur läuft gut. Die Leute konsumieren Reisen, sie gehen in Restaurants, aber der Güterkonsum, also das Kaufen von Autos, von Fahrrädern, von anderen Gütern, die läuft relativ schlecht. Wir würden erwarten, dass sich das im Laufe des Jahres verbessert, aber Sie haben recht, im Moment sieht man das noch nicht.
Die konjunkturellen Probleme, das ist das eine. Was wir hier im Moment aber auch haben, sind eine ganze Reihe strukturelle Herausforderungen. Also da gehört beispielsweise der demografische Wandel dazu, die Alterung der Gesellschaft. Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich hat kommen sehen. Hat man da zu spät oder zu wenig drauf reagiert?
Ich glaube, das wusste man. Man wusste, dass dieses neue, normale Wachstum unter 1% liegt. In der Vergangenheit war es eher so Richtung 1,5%. Aber wichtig ist, dass im Moment in der Konjunktur wachsen wir überhaupt nicht. Und das ist mehr als nur strukturelle Probleme. Das heißt, wir bekommen hoffentlich einen schönen Konjunkturaufschwung. Der geht aber dann nur bis 0,8% und nicht mehr so viel wie früher.
Und ganz kurz zum Schluss, wo muss der Input für mehr Zuversicht, für mehr Wachstum herkommen?
Ich glaube, im Moment vom globalen Wachstum. Also bessere Nachrichten aus China, bessere Nachrichten aus den USA, die der deutschen Industrie helfen, das wäre für die Industrie wichtig und für die Konsumenten auch.
Sagt Felix Hüfner, Chefvolkswirt bei der UBS.
Frau Werle, was macht der DAX heute? Hat der ZEW-Index Spuren hinterlassen?
Der DAX ist im Plus gestartet. Als dann das Umfrageergebnis veröffentlicht worden ist, dreht er ins Minus. Aktuell sehen wir ein leichtes Minus. Der DAX jetzt bei 17.708 Punkten. Ich denke, was noch hinzukommt in dieser Woche, werden ja eine ganze Reihe neuer Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht. Da geht es unter anderem um die Inflation und neue Zahlen vom Einzelhandel. Die Konsumausgaben sind in den USA ein ganz, ganz wichtiger Posten, wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes geht. Ja, und dann haben wir natürlich die unsichere Lage im Nahen Osten.
Da schauen wir dann auch gleich auf den Ölpreis. Das hängt ja miteinander zusammen. Wird Öl noch billiger?
Rohöl hat sich heute verbilligt, zeitweise um rund 1%. Aktuell kostet das amerikanische Leichtöl $79,84 das Fass. Das hängt unter anderem auch mit China zusammen. China ist ja ein wichtiger Abnehmer und wirtschaftlich gesehen läuft es da nicht so richtig rund.
Der ukrainische Gegenangriff auf Russland in der Nähe von Sudscha, von wo aus russisches Gas von Russland in die Ukraine und dann nach Europa transportiert wird, der hat für Unruhe am Gasmarkt gesorgt. Der Gaspreis ist gestiegen. Frau Werle, wo steht der Gaspreis aktuell?
Ja, ist sogar heute auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen. Aktuell steht der Gaspreis bei 39,75 Euro je Megawattstunde.
Dann schauen wir noch auf den Euro, auf den Kurs der Staatsanleihen und auf das Gold.
Der Euro 1,0929 $, die Umlaufrendite von 2,23 auf 2,22% gesunken und die Feinunze Gold wird am Mittag mit $2,464,37 gehandelt.
Vielen Dank an Claudia Werle auf dem Frankfurter Börsenparkett. Am 1. September wird in Thüringen und in Sachsen gewählt und die Wirtschaft dort macht sich große Sorgen. In Sachsen wurde Mitte Juli eine Kampagne gestartet mit Warnungen vor Blau, der Farbe der AfD. Heute haben Wirtschaftsverbände und Unternehmen aus Thüringen nachgezogen. 200 Plakate wurden in ganz Thüringen aufgehängt, auch von Colette Boos-John, Unternehmerin, stellvertretende Vorsitzende der IHK Erfurt und Landesvorsitzende des Verbandes Familienunternehmer in Thüringen. Hallo, Frau Boos-John.
Hallo, grüß dich, Freud.
Sie waren ja heute schon schwer aktiv, haben Plakate aufgehängt. Gab es Reaktionen von Menschen, die das beobachtet haben?
Ja, Zustimmung, Neugier und Diskussionen. Das ist ja genau das, was passieren soll mit der Kampagne. Ein Dialog, der angeregt wird, der darauf hinzielt, welche Auswirkungen wir sehen, wenn wir in Thüringen Polemik beziehungsweise mit rechtsextremen Tendenzen regiert werden könnten.
50 Wirtschaftsverbände sind es, die sich da beteiligt haben. Unternehmen, die IHK Frankfurt. Was genau steht auf den Plakaten? Wovor warnen Sie?
Ist die IHK Erfurt tatsächlich und Verbände und Firmen? Ja. Wir haben ein Slogan jeweils gebildet unter dem Slogan, dass wir Namen nennen und mit den Namen dann ganz deutlich auch darstellen. Ivanka zum Beispiel arbeitet nicht in einem fremdenfeindlichen Thüringen oder Dr. Novak macht nicht die OP und die Namen sind dann durchgestrichen. Und wir wollen hier signalisieren, dass wir Sorge haben, dass wenn wir mit Fremdenfeindlichkeit, mit Parolen gegen die Zuwanderung agieren, dass diese Mitarbeiter dann nicht mehr in Thüringen bleiben, sondern vielleicht aus Thüringen rausgehen, beziehungsweise wir auch keine neuen Kollegen bekommen können. Wir haben ja ein ganz großes demografisches Problem in Thüringen. In den nächsten 10 Jahren wandern 250.000 Kollegen aus dem Arbeitsmarkt in den Ruhestand. Und wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Hilfe von außen.
Können Sie das beziffern? Wie groß ist das Arbeits- und Fachkräfteproblem in Thüringen? Also wie viele ausländische Kräfte bräuchten Sie?
Ja, wenn wir die 250.000 Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, in den nächsten 10 Jahren darüber wieder akquirieren können, dann wäre das schon hilfreich. Denn alles andere senkt ja unsere Produktivität und wird auch nicht zu Wirtschaftswachstum führen.
Sie richten Ihren Fokus, so wie ich es verstehe, vor allem gegen oder auf die AfD. Die AfD liegt aber laut Umfragen auf Platz 1. Das Bündnis Sarah Wagenknecht liegt bei 19% in Thüringen. Kommen Sie da nicht viel zu spät?
Ja, wir kommen nicht zu spät. Wir haben tatsächlich im Mai angefangen und haben vor 6 Jahren auch schon mal eine Kampagne gemacht. Und wie Sie vielleicht wissen, gibt es in Thüringen eine Vielzahl von Kampagnen, die additiv sind.
Nicht so wirkungsvoll, wenn die Gruppe derjenigen, die bereit ist, die AfD zu wählen, immer weiter ansteigt.
Ich glaube nicht, dass sie weiter ansteigt. Wir hatten schon mal höhere Zahlen. Sie ist nach wie vor leider auf einem hohen Niveau. Und auf was wir hinweisen, ist die Sorge aus der Wirtschaft. Und da darf ich sagen, dass wir über eine Umfrage auch das Feedback bekommen haben, dass die Anzahl der Bürger, die im Bereich der Wirtschaftspolitik Zutrauen schenken, bei der AfD das eben gar nicht so sehr sehen.
Sie richten die Kritik oder die Warnung ja auch auf das Bündnis Sarah Wagenknecht. Kann man die AfD und BSW in einen Topf werfen, sozusagen mit Blick auf den Schaden für die Wirtschaft?
Das ist unterschiedlich gelagert. Also ganz deutlich, weder BSW noch AfD sprechen wir ganz deutlich an. Wir weisen darauf hin, was sachlich passiert. Die Inhalte sind aber unterschiedlich. Auf der einen Seite haben wir eine sehr starke Fremdenfeindlichkeit und auf der anderen Seite haben wir Sorge, dass die Staatsgläubigkeit hier sehr stark wieder zurückkehrt mit der BSW. Und das ist schon auch ein Thema, was uns umtreibt.
Ich frage nochmal zurück, Frau Bussion, wenn der Schaden für die Wirtschaft potenziell so groß ist, wie Sie das schildern, also gerade mit Blick auf Arbeits-, auf Fachkräfte, wieso prallt das denn an den Wählerinnen und Wählern ab? Was hat man denn nicht nur vielleicht die Wirtschaft, auch andere falsch gemacht?
Ja, ich glaube, wir haben schon eine hohe Protestwählerschaft. Ich gehe davon aus, dass sich das am Tag der Wahl oder hoffe sehr, dass sich das am Tag der Wahl noch verändert. Ich denke, wir haben einfach die historische Thematik, die sich so ein Stück weit wieder darstellt. Man hat gehofft mit der Wende, dass sich vieles dem Besseren kehrt und man hat einfach jetzt Sorge vor Entwicklungen, die man vielleicht selber nicht ganz mit beeinflussen kann. Ich muss aber an dem Punkt sagen, ich teile die Auffassung deutlich nicht. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir auch in Thüringen unsere Bürger ein bisschen selber in die Verhaftung nehmen müssen, dass sie nämlich selber auch mit Selbstverantwortung an dem Punkt auch gegen vieles gegensteuern können. Und das heißt, sich eben auch zu engagieren.
Apropos Selbstverantwortung, Verantwortung für das Land. Gibt es Pläne? Was hören Sie aus der IHK Erfurt, von anderen Verbänden und auch von den Familienunternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Gibt es da Pläne, dass sich Unternehmen aus Thüringen, wenn die Wahl so ausgeht, wie Sie vielleicht befürchten oder schlimmer noch, zurückziehen, also auch Ihr Unternehmen vielleicht, das ist ja ein Bauunternehmen.
Ich darf Ihnen vielleicht ganz plakativ mal sagen, was für uns passiert und ich sage jetzt einfach mal nicht, wenn gewisse Farben dran kommen, sondern wenn wir einfach unregierbar werden und das ist ja schon, natürlich schon eine Gefahr, die da ist. Dann werden Haushalte nicht verabschiedet und für unser Unternehmen heißt das ganz konkret, dass wenn Haushalte nicht verabschiedet werden, auch keine Investitionen von Seiten des Landes oder dann eben auch durchwirkend an die Kommunen mehr ausgelegt werden. Und das heißt für unsere Unternehmens- oder für unsere Branche, dass Aufträge nicht mehr so auf den Markt stoßen und weitaus weniger Umsatzvolumen abwickelbar ist.
Aber weggehen werden Sie nicht?
Naja, wir sind ein regional bezogenes Unternehmen. Wir können nicht Straßen ad hoc in Thailand fertigen. Wir haben Regionalbezug, ja, und genau deswegen kämpfen wir.
Dann hoffen wir, dass der Kampf auf Früchte trägt. Danke an Colette Bussion. Fehlende Fachkräfte und vor allem fehlende Azubis. Die Lage verschlimmert sich. Im vergangenen Jahr blieb in Deutschland ein Drittel aller Ausbildungsplätze unbesetzt. So viel wie noch nie, so eine Studie des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit. Jim Bob Nikschas.
Es ist ein neuer Rekord. 35% aller Ausbildungsplätze in Deutschland konnten im vergangenen Jahr nicht besetzt werden, sagt das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Zum Vergleich, 2010 waren es nur 15%. Die größten Probleme gibt es demnach bei den Jobs auf Baustellen und bei Dienstleistungen wie Friseuren. In sehr kleinen Firmen und Läden blieb sogar mehr als die Hälfte aller Azubi-Plätze unbesetzt. Viele Betriebe haben bei der Studie angegeben, dass sie einfach zu wenige geeignete Bewerbungen bekommen hätten und dass das zum Teil auch an unattraktiven Arbeitsbedingungen und einem schlechten Image ihrer Branche liegt. Vor allem in der Gastronomie. Dort aber konnten 2023 wieder mehr Ausbildungsplätze besetzt werden als zuvor. Um Ausbildungen insgesamt wieder attraktiver zu machen, zahlen viele Firmen ihren Azubis inzwischen Prämien, wenn sie Prüfungen bestehen, oder Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Bundesregierung hat außerdem beschlossen, Schulabgänger finanziell zu unterstützen, wenn sie für einen Ausbildungsplatz umziehen müssten. So sollen künftig Bewerberinnen und Bewerber und Betriebe besser zusammengebracht werden.
Die Bundesregierung setzt bei der Energiewende auf erneuerbare Energien und auf Wasserstoff einsetzbar in Industrien, die viel Energie verbrauchen, Stahl oder Chemie. Die Wasserstoffstrategie ist auf den Weg gebracht. Gerade gestern hat Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Pilotanlage von RWE eröffnet. Aber der Weg bis zum Einsatz, der ist noch weit und teuer. Jan Plate.
Wasserstoff wird als ein wichtiges Puzzleteil bei der Energiewende gesehen. Deswegen fördert die Bundesregierung verschiedenste Projekte mit Milliarden Euro. Allerdings ist es beim Einsatz von Wasserstoff wichtig, auf verschiedene Lebensbereiche und Branchen zu schauen, so meint Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt.
Derzeit steht Wasserstoff in der Fliegerei noch ganz am Anfang. Es gibt erste Flugzeuge, erste Flüge mit Wasserstoffantrieb, das Experimentierstadium. Ab Mitte 2035 könnten wir Regionalverkehrsflugzeuge mit weniger als 100 Sitzen sehen mit Wasserstoffantrieb. Aber Wasserstoff ist für die Herstellung sogenannter ESAFs, synthetischer, CO2-neutraler Treibstoffe, einer der beiden wichtigen Rohstoffe, die man zur Herstellung braucht.
Etwas skeptischer zeigt sich Automobilindustrie-Experte Christoph Stürmer, auch wenn fast alle großen Lkw-Hersteller an Wasserstoff-Lkw forschen.
Ich sehe Wasserstoff im Moment in einer absoluten Nischenanwendung mit rückläufiger Bedeutung, weil die Batterietechnologie wahnsinnig schnell voranschreitet. Wasserstoff hat große volkswirtschaftliche Bedeutung im Bereich Dünger, Stahl, Zementherstellung, chemische Prozesse. Aber für den straßengebundenen Verkehr sehe ich keine Zukunft.
Dabei gibt es trotz aller Dringlichkeit in Sachen Wasserstoff noch einige Probleme, damit mehr Wasserstoff produziert wird und zum Einsatz kommt. Henrik Ponzen, Leiter des Bereiches Nachhaltigkeit beim Fondsanbieter Union Investment.
Probleme gibt es vor allen Dingen beim Preis bzw. den Kosten und infolgedessen bei der Abnahme. Wir haben also nicht das Problem, vielleicht das als gute Nachricht vorweg, dass wir nicht genug oder mehr Wasserstoff produzieren könnten, sondern der Wasserstoff ist ein Stück weit, der Champagner der Energiewende. Er ist sehr, sehr teuer und das liegt nicht nur an der Herstellung, sondern vor allen Dingen auch an der Lagerung und dem Transport von Wasserstoff.
Immerhin dürften sich Ponzen zufolge die Kapazitäten bis 2030 vervielfachen. Da seien die USA führend, dahinter komme Europa und China. Die EU-Kommission hat Deutschland grünes Licht für milliardenschwere Beihilfen zur Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur gegeben. Erlaubt Deutschland, rund 3 Milliarden Euro in seine Wasserstoffinfrastruktur zu investieren. Bis 2032 soll ein rund 10.000 Kilometer langes Kernnetz entstehen. Die geplante Förderregelung diene den Zielen der EU-Wasserstoffstrategie und des Klimaschutzpaketes Fit für 55, haben die Wettbewerbshüter mitgeteilt.
Ein Bericht von Jan Plate und in den Zeitungskommentaren geht es um den geplanten Abbau von Lithium in Serbien. Ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Batterien und Akkus. Doch die Proteste vor Ort werden lauter.
Die Frankfurter Rundschau meint, Deutschland will im großen Maße Lithium aus dem serbischen Jadartal importieren, einen Schlüsselstoff der Verkehrswende. Das Bergbauprojekt passt in die Strategie der Bundesregierung, unabhängiger von China zu werden. Noch besser wäre es, Teile der Lithiumförderung ins eigene Land zu holen. Deutschland verfügt über abbaufähige Vorkommen. Es gibt sogar Investoren, die an einer Förderung interessiert sind. Aber natürlich gibt es in den in Frage kommenden Regionen bereits Vorbehalte und Widerstände. Das Handelsblatt widmet sich den sich stabilisierenden Börsenkursen. Die Situation an den Kapitalmärkten bleibt angespannt und die Widerstandskraft vieler Investoren dürfte nach den Turbulenzen der vergangenen Woche geschwächt sein. Die nächste Herausforderung für die Nerven der Investoren wartet schon am Mittwoch, wenn in den USA neue Inflationsdaten anstehen. Der Stresstest für die Märkte ist noch nicht vorbei.
Das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. In Deutschland heute geht es um den Mauerbau, um den Jahrestag des Mauerbaus. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Musik.